Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken.
Über das Klima im Kreis Borken, da konnten wir uns sicherlich bis jetzt definitiv nicht beschweren. Wir haben weder regelmäßig Tornados, noch haben wir in großem Maße Hochwasser. Ja, und auch große, lang anhaltende Dürreperioden waren bis 2017 ja doch dann eher die Ausnahme. Die letzten Jahre mehren sich aber die Sommer, in denen es auch schon mal längere Zeittemperaturen über 35 Grad gibt. Ja, die einen sagen jetzt schön, die anderen stöhnen unter dieser Hitze. Dass es hier so außergewöhnlich heiß wird, hängt auch mit Kälte zusammen. Der Kälte zum Beispiel aus der Antarktis. Und mit einem, der die Antarktis kennt und auch mal wissenschaftlich dort war, beschäftige ich mich in der aktuellen Podcast-Folge. Und dazu habe ich mit Dr. Thomas Hollands ein Zoom-Gespräch geführt. Herr Hollands, Sie kommen ja gebürtig aus Borken und leben jetzt in Bremerhaven. War Ihnen das Klima hier so langweilig?
Nee, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Das führt halt manchmal merkwürdige Wege, so das Leben. So bin ich dann erst nach Freiberg, nach Sachsen gegangen nach meiner Schulzeit. Eine kleine Bergakademie. Und von dort aus nach Italien und dann bin ich in Bremerhaven gelandet, habe dort wissenschaftlich gearbeitet, habe eine Frau kennengelernt und bin da jetzt erstmal hängen geblieben.
Wie es meist so ist, ne? Der Liebeweg, aber eben auch der Arbeit. Sie sind Geo- und Umweltwissenschaftler, kennen sich also mit dem Klima aus. Herr Holland, ist das nicht alles so ein wenig Panik machen mit dem Klima? Ich meine, im Münsterland haben wir endlich mal einen gescheiten Sommer und im Winter müssen wir uns auch nicht mehr mit diesen eisigen Straßen rumärgern. Das ist doch eigentlich toll, oder?
Ja, toll ist so ein bisschen zweischneidig. Ne? Ich meine, weil wenn wir uns angucken, dass wir jetzt, vor ein paar Tagen kamen die letzten Ergebnisse raus, dass wir jetzt die wärmsten 5 Jahre seit Beginn der Klima-Wetteraufzeichnung überhaupt haben, dann stellen wir fest, dass sich etwas verändert. Und wenn man sich die Klimamodelle anguckt, so wie es im Moment läuft, wie wir im Moment uns weiterentwickeln, und die Klimamodelle sind inzwischen relativ akkurat, das, was sich verschiebt, zeigt eigentlich eher, dass sie noch sehr konservativ sind, dann sehen wir, dass wir, wenn wir so weitermachen wie bisher oder wenn wir die Politik umsetzen, wie wir sie bis jetzt umsetzen, bei am Ende des Jahrhunderts bei 2,8 Grad mehr im globalen Mittel ankommen. 2,8 Grad klingt erstmal nicht viel. Globales Mittel ist auch irgendwie nicht so richtig vorstellbar. Das trifft einige Regionen anders als andere. Aber am Ende bedeutet das zum Beispiel, dass wir in Cuxhaven, also relativ nah an Bremerhaven, sehr viel mehr Hochwasser haben. Viele von Ihnen kennen das 2-Grad-Ziel, politisch mal festgesetzt wurde. Und immer mehr kommt jetzt auch dieses, wir brauchen eher 1,5 Grad. Schon die 2-Grad-Erhöhung würde nämlich bedeuten, dass Überschwemmungen, die sonst nur alle 500 Jahre in Cuxhaven vorkamen, jetzt alle 33 Jahre in Cuxhaven vorkommen. Und das sind natürlich ganz andere Größenordnungen, wenn wir plötzlich regelmäßig mit einer Turmflut umzugehen haben, die sonst, naja, einmal in 500 Jahren vorkam. Das ist das eine. Der andere ist natürlich, dass wir sehr viele Regionen der Erde werden sehr viel heißer. Wir haben Regionen, die ja nicht mehr bewohnbar sein werden. Und man kann sich natürlich sagen, ja, im Münsterland kommen wir dabei ganz gut weg. Aber wir müssen uns vorstellen, zum Beispiel, wir erinnern uns alle irgendwie so aus dem Geschichtsunterricht so dunkel an die Völkerwanderung. Da ist es nur ein bisschen kälter geworden. Und die Völker aus Germanien sind nach Italien eingefallen. Also es ist nicht nur das Klima selbst, was das Leben auf der Erde dann schwieriger macht, was die Kosten erhöht, um überhaupt vor den Auswirkungen zu schützen, sondern es ist halt auch, dass wir sehr viel Wanderungsbewegungen haben werden und sehr viel Konflikte haben werden. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mich vor einiger Zeit bei der Bundeswehr beworben habe. Die suchten einen Geoökologen, der aufgrund des Klimawandels Konfliktforschung anguckt. Wo könnte aufgrund des Klimawandels es zukünftig zu Konflikten kommen? Also es ist nicht nur ein Thema der Klimawissenschaften, sondern auch ein Thema der Sozialwissenschaften und der Konfliktwissenschaften, die sich jetzt immer mehr, alle mehr zunehmend damit beschäftigen.
Wenn man das jetzt alles hört, das sind ja doch viele, viele Hiobsbotschaften, stelle ich mir natürlich die Frage, warum machen Sie jetzt ausgerechnet Klima? Mein Gott, es gibt so tolle Jobs. Wenn man den ganzen Tag immer nur solche Sachen hört, da kriegt man ja irgendwann auch mal schlechte Laune, oder?
Nein, eigentlich nicht, weil Klima und auch das Erdsystem ist ja etwas sehr Faszinierendes. Ich habe mich immer gerne mit der Natur beschäftigt, ich habe mich immer gerne in der Natur aufgehalten und wollte immer mehr darüber wissen. War relativ schnell für mich klar, dass ich Geowissenschaftler werden wollte. Welche Ausrichtung auch immer. Also ich habe auch mal über Vermessungsingenieur nachgedacht, ich habe über Geophysiker nachgedacht, bin dann letztlich halt auch in die Richtung Umwelt, ist auch noch dazu gekommen. Es ist schon sehr schön zu versuchen, die Erde zu verstehen und zu sehen, wie Sachen ineinander greifen. auch dadurch, dass ich die ökologische Komponente dabei habe, sehe ich ja nicht nur, wie sich der Lebensraum, wie sich die Erde, wie sich das Wasser so verändert, sondern auch, was für Auswirkungen das auf den Menschen oder auf die Tiere und auf die Pflanzen hat und wie diese Pflanzen, Tiere und eben auch der Mensch auf die Erde zurückwirken. Und das ist schon sehr schön zu sehen und es macht mir sehr viel Freude, dass bei der Analyse halt manchmal auch nicht schöne Sachen rauskommen. Das hat ja mit dem System Erde erstmal nichts zu tun. Also es ist trotzdem noch eine sehr schöne Sache zu verstehen und sich das anzugucken und zu versuchen. Aber als Wissenschaftler beobachtet man ja erstmal und beschreibt die Situation und es gibt trotzdem noch sehr viele schöne Sachen. Die andere Sache, dass man manchmal so ein bisschen sich ein bisschen machtlos fühlt, weil man halt die Situation beschreibt und das ist dann am Ende sieht, gut, umgesetzt wird dann halt ein Kompromiss, der allen gerecht wird und eigentlich beobachtet man als Wissenschaftler, als Klimawissenschaftler, wie das Auto gegen die Wand gefahren wird und denkt sich so, also eigentlich wäre jetzt Bremsen oder Wenden oder so eine gute Idee und das passiert nicht. Aber das ist ja in vielen Bereichen so, dass man halt, dass man versucht, das zu sagen, eigentlich müsste das anders laufen.
Aber ist das denn für Sie, jetzt haben Sie es gerade ja gesprochen, wenn man sieht, das Auto fährt vor die Wand und Leute, jetzt müsst ihr eigentlich bremsen, nervt die das manchmal, wenn Sie als Wissenschaftler, der sich wirklich damit beschäftigt, da nicht wahrgenommen wird, sondern dass die Allgemeinheit sagt, ja komm, ist alles gut, das ist ein bisschen Panikmacher?
Ja, natürlich ist es ärgerlich. Aber ich kann jedem einzelnen Menschen da auch nicht, ich kann das verstehen. Ne? Man möchte seinen Lebensstandard, wie man ihn hat, behalten. Und das ist bequem und es ist gemütlich. Und alles, was kommt, ist halt irgendwie, ist eine Veränderung von dem, was wir bis jetzt hatten. Ob wir nun sagen, wir müssen unser Konsumverhalten ändern, ob wir nun sagen, wir dürfen keine oder nur weniger Langstreckenflüge oder Flüge machen, ob wir sagen, wir können sollten alle aufs Auto verzichten. Das sind alles Veränderungen, die, ja, man kann sagen, nerven. Weil man halt eine Umstellung der Gewohnheiten halt immer schwierig ist.
Aber mit dem Beispiel Cuxhaven haben Sie ja gesagt, die letzten 500 Jahre, man sieht auch teilweise im Fernsehen, sieht man immer, wie die Wissenschaftler dann in der Antarktis rumrennen mit ihren Winterjacken und dann bohren die dann immer das Eis und sagen dann irgendwo, die Temperaturen vor 500.000 Jahren waren so und so. Ist das denn nicht dann auch nachvollziehbar, dass der normale Bürger denkt, ey Leute, jetzt kommt mal wieder runter, wie wollt ihr denn wissen, wie die Temperaturen vor 500.000 Jahren waren?
Es ist kompliziert, aber und das stimmt, das ist natürlich wirklich schwierig nachzuvollziehen. Aber es ist halt, da haben sich halt sehr viele Wissenschaftler Gedanken darüber gemacht. Man kann halt sagen, dass halt die Temperaturen, die hängen zum Beispiel davon ab, wie sich Isotopenverhältnisse im Wasser verändern. Darum, der dann ja als Schnee runterfällt und dann im Eis der Antarktis eingelagert wird. Und dann kann man halt sagen, so etwa waren die Temperaturen und man kann halt das relativ gut datieren auch, weil halt ab und zu kam dann auch mal ein Vulkanausbruch, wo dann halt Vulkanascheschicht so ein bisschen dann niedergeschlagen wird und so. Also es lässt sich alles relativ gut sagen. Das andere ist natürlich, es wirkt immer kompliziert. Aber ehrlich gesagt wirken für mich halt andere Sachen kompliziert. Zum Beispiel, ich habe immer gedacht, ich könnte mein Auto fahren. Und ich dachte immer, ich wüsste, wie das Auto funktioniert. Und habe mich dann irgendwann bei der Werkstatt beschwert, weil da, wenn man das Laub wegmachen möchte, klappt man den Scheibenwischer auf und hat dann so eine Macke. Hatte ich dann unten an der Motorhaube so eine Macke. Und der Mechaniker guckte mich ganz irritiert an und sagte, ja, haben Sie den Scheibenwischer nicht auf die Serviceeinstellung gefahren, bevor Sie ihn hochgeklappt haben? Ich habe gesagt, das Auto hat einen Scheibenwischer-Service-Einstellung. Ich wusste das nicht. Früher hatten die Autos das nicht. Früher konnte man einfach die Scheibenwischer hochklappen. Und also das hat auch sehr viel halt mit dem Handbuchlesen zu tun des Autos, was man halt vorher nicht gemacht hat. Und das ist halt, die Klimawissenschaftler haben halt das Klimawissenschaften-Handbuch gelesen. Also so ein bisschen, natürlich wird das kompliziert und natürlich kann man das nicht, ist es schwer nachzuvollziehen, aber ja, an der Stelle muss man, glaube ich, halt irgendwie entweder dem Automechaniker an meiner Stelle oder halt dem Hirnneurochirurgen, der einem was aus dem Kopf operieren will, oder eben halt auch dem Klimawissenschaftler an der Stelle glauben, dass die das schon richtig machen. Also ich glaube, das ist halt jeder, ist halt Spezialist in seinem Feld.
Ja, absolut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn man sich das Klima so die letzten Jahre anschaut, die letzten Jahrmillionen, okay, nee, da war mal eine Trockenzeit, dann war wieder eine Eiszeit. Sind wir jetzt nicht einfach nur in so einer Kurve drin? Ja, jetzt wird es halt wieder ein bisschen wärmer?
Nee, leider nicht. Also viel genanntes Argument ist halt zum Beispiel die Sonnenaktivität. Aber die Sonnenaktivität hat zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten abgenommen sogar. Das heißt, eigentlich müsste es sogar kälter werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, es gab jetzt letztes Jahr noch eine Veröffentlichung von der Universität Bern zum Beispiel. Die haben sich halt die letzten 2000 Jahre angeguckt. Also man kann so sagen, die Zeit, in der die Menschen relevant waren. Und da sieht man halt, dass es halt zwar immer mal wieder regionale Kalt- und Warmzeiten gab. Wir erinnern uns an irgendwelche klassischen Gemälde, zum Beispiel aus den Niederlanden, wo Schlittschuhlaufende Kinder abgebildet sind oder wo dick schneebedeckte Landschaften, also es gab kühlere Zeiten, aber halt regional, die betrafen halt regional West- und Mitteleuropa. Und das hat unser Bild geprägt, dass das mal kälter war. Global gesehen war das nicht so der Fall. Also dass halt sich jetzt wirklich global das Klima komplett erwärmt hat, dass wir überall eine Erwärmung sehen zum Beispiel. Das ist in den letzten 2000 Jahren so nicht passiert. Auch so schnell nicht. Also auch bei den Übergängen zu Eis- und Warmzeiten vorher. So ein schneller Anstieg, wie wir in den letzten, ja jetzt 150 Jahren, 170 Jahren beobachten, konnte man bis jetzt noch nicht beobachten. Also das ist halt tatsächlich etwas, ja, da greift der Mensch intensiv ins Klima ein.
Aber dann müssten wir eigentlich hier bei uns im Westmünsterland, dann greifen wir eigentlich wenig ein. Ne? Ich habe es ja gerade gesagt, Sie haben Ihre Kindheit hier in Borken verbracht. Also klimatechnisch ja, ist doch eigentlich noch alles, ist doch alles gut hier noch hier. Also eigentlich können wir uns doch gar nicht beschweren, oder?
Nein, das stimmt. Wobei dass der Kreis Borken nicht so stark betroffen ist vom Klimawandel wie andere Regionen, hat jetzt leider nichts mit dem Konsumverhalten oder mit dem Klimaschutzverhalten der Bewohner des Kreises Borken zu tun. Also wir sind keine besseren Menschen im Kreis Borken, weil bei uns das Klima in Ordnung ist. Das Klima ist halt immer etwas Globales, was halt sehr viel mit Windströmungen, mit Strahlungsbilanz zu tun hat. Also wenn wir halt hier das CO2 in die Luft pusten, dann sättigt sich die Atmosphäre generell mit CO2. Das verteilt sich. Wir haben einfach eine gute regionale Lage. Wir liegen einfach gut. Der Kreis Borken hat an der Stelle einfach Glück. Und natürlich kann man, wie er halt liegt, das hat jetzt weniger mit dem Verhalten der einzelnen Bewohner des Kreises Borken zu tun. Aber es stimmt schon, der Gedanke ist verlockend. Also ich war bei einer Podiumsdiskussion mit dem sächsischen Landwirtschaftsminister, das ist inzwischen auch 10 Jahre her. Also da hat damals gesagt, wir müssen den Klimawandel auch als Chance begreifen. Das war für uns Umweltwissenschaftler, die wir da im Plenum saßen, irgendwie ein harter Schlag ins Kontor. Aber der Gedanke ist natürlich verlockend, dass es uns doch gerade lokal gut geht. Aber wir sehen halt ja auch jetzt schon Effekte, die halt natürlich immer was mit dem Wetter zu tun haben, aber wenn wir jetzt wissen, dass eine niedersächsische Gemeinde zum Beispiel jetzt nicht mehr genug Wasser hat zum Beispiel, dann hat das natürlich auch was zu tun, dass in diesem Sommer ganz viele Leute sich Pools angeschafft haben und ganz viele Leute zu Hause geblieben sind und nicht in den Urlaub gefahren sind. Aber es hat halt auch was damit zu tun, dass die Reservoirs sich nicht mehr auffüllen können. Also im Winter regnet es zwar immer noch und so, das ist alles schön und gut, und die leeren Stauseen, die man halt in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat, die füllen sich auch immer wieder. Aber letztlich füllt sich das Reservoir nicht mehr ganz voll. Und das ist halt immer, führt dann beim nächsten heißen Sommer halt immer wieder zu Problemen.
Ist ja auch ein bisschen komisch, ne? Ich meine, immerhin besteht ja die Erde aus 2/3 aus Wasser. Also Wasser haben wir eigentlich genug. Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, die Kohle schmelzt, da kommt noch ein bisschen Wasser dazu. Also eigentlich hätten wir doch Wasser satt und genug. Wir können doch alles. Können wir das nicht auch, das Salzwasser irgendwie noch ein bisschen schick machen, damit wir es auch gebrauchen können?
Natürlich kann man das. Ne? Also das rein technisch geht vieles. Allerdings ist Entsalzung ein sehr kostspieliges und sehr energieintensives Verfahren. Also in Afrika würde es zum Beispiel interessanterweise eigentlich relativ gut gehen. Bloß die Wüste ist halt jetzt auch nicht so der geeignete Ort, um Wasser zu gewinnen. Also ich meine, das ist natürlich, es wird immer versucht, angenehme Lösungen zu finden, die halt irgendwie unsere aktuelle Lebenssituation irgendwie am Laufen halten würden. Aber wie man Wasser im ganzen Kontinent verteilt und wie man Wasser auch zu Leuten bringt, die sich nicht leisten können, eine teure Wasseraufbereitung zu machen. Ich meine, das ist halt ja immer die andere Sache. Natürlich könnte sich der durchschnittliche Münsterländer recht viel dann tatsächlich leisten. Ein bisschen höhere Wasserkosten wären zwar ärgerlich, wir würden alle jammern und sagen, wir können nicht mehr mit in den Urlaub fahren oder so, aber es wäre halt in vielen Fällen nichts, was unsere Existenz bedrohen würde. Aber das ist halt bei weitem nicht überall so und nicht in allen Ländern ist ein Lebensstandard oder ein Vermögen vorhanden wie in West- und Nordeuropa.
Sie waren ja auf richtig, richtig vielen Expeditionen schon unterwegs, in Ihren ja doch sehr, sehr jungen Jahren. Unter anderem waren Sie auch in Namibia. Dort ist es teilweise, Sie haben es gerade gesagt, sehr wüstenreich. Aber auch da hat man ja vor Jahren unter der Wüste ein relativ großes Wasserreservoir gefunden. Macht das denn nicht auch Mut und kann man denn da nicht sagen, Mensch, Leute, yo, wir kriegen das hin? Wir müssen halt ein bisschen mehr dafür bezahlen. Ja, mein Gott, wenn das doch ist.
Naja, es sind halt da bei, sag mal, so die Wasserreservoire, die man in den Wüsten findet, das sind keine aktuellen Grundwasser mehr. Ne? Also das ist Grundwasser, was vor Hunderttausenden von Jahren eingelagert wurde. Und wenn man diese Wasserblasen anbohrt, dann hat man zwar für die nächsten Jahre Wasser, aber irgendwann sind die halt auch erschöpft. Das ist dann genauso wie die Ölvorkommen oder so. Das ist halt eingelagert worden im Rahmen der Erdgeschichte und das ist halt da. Aber das ist halt nichts Nachhaltiges, auf das man auf Dauer bauen kann, weil die sich halt nicht auffüllen. Die Schichten sind halt getrennt. Aber so arbeitet Saudi-Arabien im Moment auch. Also es gibt halt tolle Bilder aus dem Weltall, wo man halt große grüne Kreise in der gelben Wüste sieht, wo Saudi-Arabien halt Wasser nutzt, um Landwirtschaft zu betreiben, die dort eigentlich nicht betrieben werden sollte in dem Umfang, weil es altes Wasser ist. Also es ist kein rezentes Grundwasser, also derzeitiges Grundwasser, was halt in Kontakt mit der Oberfläche steht, sondern es sind halt alte Grundwasserleiter. Also das ist nichts, was man anbohren kann, um dann halt wirklich nachhaltig was zu haben. Man kriegt sicherlich vieles hin. Es wird ja auch viel diskutiert, was halt mit Geoengineering letztlich möglich wäre, ob man halt Sachen in die Erdatmosphäre pustet, ob wir nicht jetzt anfangen, ganz viel auch mit Wasserstoff zu machen. Also gerade die Stahlindustrie oder so wäre sicherlich für Wasserstoff geeignet statt Kohle. Bloß da ist auch immer die Frage, wo Wasserstoff herkommt. Und die beliebteste Lösung, die halt aus Berlin oder so kommt, ist dann halt Desertec. Das ist so ein, dass man halt Solaranlagen in der Wüste aufbaut und dann halt dort Wasser in Wasserstoff umwandelt. Bloß, ob das jetzt so ethisch okay ist, den Leuten in der Wüste das Trinkwasser zu nehmen und ins Wasserstoff umzuwandeln, weiß ich jetzt nicht mehr. Kann man natürlich davon sprechen, Wasserstoff ist das neue Öl. Aber die Leute sollten das Wasser auch zum Trinken und Pflanzen ihrer Sachen haben und nicht um unseren Lebensstandard irgendwie zu finanzieren.
Und das ist natürlich auch, Sie haben gerade gesagt, hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Ethik zu tun, muss man ja an dieser Stelle einfach auch sagen. Um Ethik geht es ja generell sowieso. Herr Holland, Sie waren noch in der Antarktis. Kann man eigentlich auch die Ergebnisse, die Sie in der Antarktis herausgefunden haben, kann man da auch auf das Wetter im Westmünsterland schließen? Kann man das sagen, dass das für uns gar nicht so gut ist?
Naja, was heißt, wenn es da nicht so gut ist? Also dort werden ja verschiedenste Sachen, in der Antarktis werden ja verschiedenste Sachen gemessen. Unter anderem werden dort auch regelmäßig Wetterbeobachtungen gemacht und werden Wetterballons in die Atmosphäre geschickt, um auf den verschiedenen Höhen zu messen. Dort werden Temperaturaufzeichnungen gemacht. Und das fließt natürlich alles in ein Netzwerk von Beobachtungsstationen weltweit ein und findet natürlich auch Berücksichtigung in den Wetterberichten letztlich hier, weil die alle auf die großen Messstationsnetzwerke zurückgreifen. Aber es ist natürlich nicht so, dass wenn man dort in der Antarktis schönes Wetter hat, dass dann plötzlich zwei Tage später das schöne Wetter im Morgen
ist. Herr Hollands, wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen einem Umweltforscher, also so wie Sie, und einem Meteorologen?
Ich glaube, es gibt da keinen Dissens zwischen den Fachdisziplinen. Also das glaube ich nicht. Aber es gibt sicherlich Meteorologen, die sich eher mit dem Wetter beschäftigt haben, was halt so aktuell passiert. Und es gibt Meteorologen, die sich halt längere Zeitabschnitte angucken und da halt dann, und das sind halt einfach unterschiedliche Perspektiven. Allerdings gibt es halt eigentlich in der Wissenschaft keinen Dissens über Klimawandel. Also es wird immer gesagt, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber es gibt mehrere Untersuchungen, die sagen, dass über 90% aller Fachwissenschaftler, also die sich mit dem Bereich Klimawandel beschäftigen, tatsächlich sicher sind, dass der menschengemachte Klimawandel das Dominante ist, was uns gerade die Probleme beschert. Natürlich gibt es auch natürlichen Klimawandel, aber das, was der Mensch macht, ist halt das, was die Badewanne zum Überlaufen bringt. Also ja, Klimawandel gab es immer. Das ist das, was die Badewanne voll macht. Aber was der Mensch macht, ist halt quasi die zwei Tassen noch drauf zu schütten, die Badewanne zum Überlaufen bringt.
Beim Überlaufen, das wäre so meine so letzte Frage, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Übergang. Sie haben es gerade auch gesagt, Überlaufen, Hochwasser, die Pole schmelzen ja nun mal unaufhaltsam. Auch das haben Sie gerade sehr anschaulich erklärt. Der Meeresspiegel steigt dann unaufhaltsam. Da gibt es ja auch schon die düsteren Prognosen. Vielleicht gibt es ja dann bald auch Ihre aktuelle Heimat Bremerhaven bald nicht mehr. Und wenn es gut läuft, machen Sie einen Urlaub dann in Münsterland an einem Strand. Das ist keine Szene aus einem schlechten Film, oder?
Nee, also der Film wäre auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Strand im Münsterland, ja gut. Aber nein, es sind natürlich realistische Entwicklungen. Das ist für uns alle tatsächlich noch irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar, weil im Moment läuft es ja alles, aber und manche Sachen brauchen eine gewisse Entwicklungsphase. Also nur weil wir uns heute daneben benehmen, bedeutet leider nicht, dass das Klima heute schon schlecht ist. Das wäre fürs Belohnungssystem sehr vorteilhaft, wenn man halt Handlung und Reaktion direkt zusammen hätte. Aber das ist halt leider nicht der Fall. Wir sehen ja zum Beispiel, dass sich in der Antarktis die Eisschilde destabilisieren. Wir haben jetzt in Grönland gesehen, dass es auch schon erste Studien gibt, die sagen, dass das grönländische Eisschelf nicht mehr zu halten ist. Das sind natürlich alles Sachen, ja, das wird dann jetzt abschmelzen. Und wird abrechnen und dann wird der Meeresspiegel irgendwann steigen. Also es ist halt wirklich, dass die Küstenbewohner tatsächlich an der Stelle natürlich am ehesten die nassen Füße haben oder ihnen das Wasser bis zum Hals steht sozusagen. Aber auch das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren.
Jetzt machen Sie uns doch mal ganz zum Abschluss ein bisschen Mut und sagen doch mal, okay, wenn wir das und das machen, dann kriegen wir das hin. Und was können wir bei uns im Westmünsterland dafür tun, vielleicht einen ganz, ganz kleinen Teil für das Weltklima tun, damit es dann doch nicht so flott geht oder vielleicht dann auch noch aufgehalten werden kann?
Nein, also es gibt ja gute Nachrichten. So letztlich. Also es gab halt 2018, gab es noch eine Studie vom IPCC-Report, International Panel for Climate Change. Das ist im Prinzip der Zusammenschluss der Wissenschaftler, die sich halt auf Basis aller Studien, die veröffentlicht werden. Die gucken sich alle Studien an, die im Bereich Klimawandel veröffentlicht werden, die halt sagen, ist noch etwas zu schaffen oder nicht? Und die haben gesagt, also zum Beispiel, dass das 1,5-Grad-Ziel noch immer erreichbar ist. Aber wir müssen uns halt jetzt anstrengen. Und diese 1,5 Grad wären eine sehr gute Entwicklung, weil wir damit sehr viele Maßnahmen, sehr viele Veränderungen in der Natur und im Klima, in unserer Umwelt reduzieren können. Was man machen kann, ist, das fängt dann natürlich immer mit den Einschränkungen an. Ne? Also so, das hat sicherlich was damit zu tun, wie weit reise ich in Urlaub. Das hat was damit zu tun, wie oft in der Woche esse ich Fleisch. Und ich will jetzt überhaupt gar kein Fleisch verbieten. Aber es gibt Gründe, wieso es früher hieß, es gibt einen Sonntagsbraten. Wir haben auch noch ein Auto, aber eigentlich fahren wir alle 2 Wochen. Das ist noch eine Zeit übergeblieben, als meine Frau viel pendeln musste und zwar aufs Land pendeln musste, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gab. Also der einzelne Mensch, der in Borken wohnt und in Borken arbeitet, kann sicherlich viel machen, indem er auch auf viele Autofahrten verzichtet. Politisch kann man sicherlich in der Richtung öffentlicher Nahverkehr auf dem Land, war für mich als Schüler immer eine interessante Frage. Also ich war froh, als ich das Auto hatte und dann halt zu meinen Freunden nach Südlohn oder nach Rasfeld oder nach Burlo fahren konnte, weil das mit dem Bus halt nicht immer ging. Da kann jetzt der einzelne Schüler nichts dran machen, aber das ist natürlich eine Sache, wo die münsterländische Politik stärker hinschauen muss, was in Richtung Klimaanpassung auch geht, was man sicherlich auch sich auch angucken muss. Wie gehen wir mit den erhöhten Temperaturen um? Ist natürlich, dass wir mehr Grünflächen schaffen. Also Steingärten haben halt leider zum Beispiel nicht den gewünschten Effekt, was die Abkühlung angeht. Sie haben auch nicht den Effekt, was das Rückhalten von Starkregenereignissen angeht. Also es wird ja zunehmend aufgrund des Klimawandels auch mehr Starkregenereignisse geben. Und da ist so eine gute alte klassische Vegetation hat den Vorteil, dass das Wasser da halt mal einfach aufgehalten wird und hängen bleibt und dann langsam versickert und nicht auf einen Schlag in die Flüsse rein und Kanalisation reinläuft. Abgesehen von den positiven Effekten für Bienen und Insekten und alles, was uns so am Leben hält. Wir können natürlich alle versuchen, Ökostrom zum Beispiel zu nutzen. Wir können auch die Förderprogramme, wenn wir eigene Häuser haben, Förderprogramme für Solar, Thermie, Photovoltaik umzusetzen und zwar über die gesetzlichen Maßnahmen hinaus. Ne? Also es ist halt immer schön, dass es Förderprogramme gibt, aber das ist halt auch immer sehr, das ist halt immer ein Konsens und man kann natürlich auch versuchen, über diesen Konsens hinaus klimaverantwortlich zu leben. Also es ist ja nicht so, dass die Politik allein die Verantwortung hätte, sondern es ist ja auch, dass jeder einzelne Mensch sein Konsumverhalten ändern kann. Also ich habe jetzt ich hatte bis jetzt noch nie ein Smartphone zum Beispiel. Hab jetzt eins gekauft, aber ich habe ein Fairphone gekauft. Es gibt auch noch ein anderes. Aber es gibt halt Telefone, die sich halt reparieren lassen, wo man halt Sachen rausschrauben kann und reparieren kann zum Beispiel. Damit nicht Gott weiß, wie viele Rohstoffe verbraucht werden. Das sind immer so kleine Sachen. Aber man kann sicherlich noch viel machen, wo man halt was ans persönliche Verhalten geht.
Die Eigenverantwortung stärken könnte man auch sagen. Dr. Thomas Hollands, Geo- und Umweltwissenschaftler, eigentlich aus Borken. Hier ist er zumindest geboren. Und jetzt wohnt er mittlerweile in Bremerhaven und kommt rum, was den Klimawandel angeht. Und er macht zumindest ein bisschen Mut, Dr. Thomas Hollands. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen zoomen durfte. Und alles Gute nach Bremerhaven.
Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon 12:00? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken. Jetzt als Download und zum Anhören auf radiowmw.de. Radio WMW. So klingt zu Hause.